zum Kohärenzprinzip. Weil ich den Eindruck gewinne, dass die Diskussion, die in Europa an vielen Orten läuft, von einer Annahme ausgeht, die nicht wirklich stimmt. Oder ist diese Annahme, Entwicklungspolitik oder entwicklungspolitische Ziele sind so wichtig, die werden so hochgeschrieben, dass alle anderen Politikbereiche sich daran orientieren sollten. Und darauf wird dann abgeleitet, aufgrund der Inkohärenz, die wir sehen, okay, die Kohärenz nicht gegeben. Meine eigene These ist immer zu sagen, Europa ist höchst kohärent. Europa ist höchst kohärent, weil das Ziel, wettbewerbsfähigste Region der Welt zu sein oder zu bleiben, wird auch klar definiert. Das heißt, wir haben verschiedene Zielsysteme, wir haben diese moralischen, ein bisschen Entwicklungspolitik gehört dazu, aber wir haben auch das klare Ziel, wettbewerbsfähigste Region der Welt sein. Und alles, einschließlich, wie Sie schon auch sagten, einschließlich der Entwicklungspolitik, der Außenpolitik, wird dafür mobilisiert, dieses Ziel zu erreichen. Von daher, wenn man die Kohärenzdebatte führt, sollte man sie so führen, dass die Frage nach Werten gestellt wird. Was ist wichtig für Europa? An welchen Wertesystemen orientieren wir uns? Im Moment ist der wichtigste Wert in Europa das Recht, Geschäfte ungehindert zu machen.
Ja, es macht sehr den Eindruck mit allen Abkommen. Das leitet aber ganz gut übrigens eigentlich zu meinem dritten Punkt. Sie haben eben gut dargestellt, wie Wirtschaftshandeln und vor allen Dingen europäisches oder wahrscheinlich auch amerikanisches, westliches Wirtschaftshandeln als Fluchtursache dienen kann. Es gibt aber, und das haben Sie auch kurz angesprochen, noch andere Politikfelder. Da spreche ich jetzt mal die Agrarpolitik an, auch die europäische, die zur Fluchtursache beiträgt. Also mir persönlich, als Sie eben da die Hähnchenteile angesprochen haben und unser leckeres Brustfilet, was wir dann zu uns nehmen, oder ein anderes Beispiel sind einfach die Milchseen, die hier waren, und dann wurde extrem viel Milchpulver nach Afrika gebracht. Die konnten ihre eigenen Sachen nicht mehr an die Leute bringen. Ich verstehe nicht so richtig, wie eine Politik, eine westliche, humanistische Politik, wie wir es ja hier in Europa sein wollen, überhaupt ja, solch eine Handelspolitik machen kann. Kennen Sie aus Ihrer politischen Erfahrung einfach Gründe von Politikern, die sowas entscheiden? Also ich bin immer ein bisschen fassungslos.
Ja, ich auch, weil ne, einerseits sagen wir dann, wir müssen jetzt was tun gegen die Fluchtursachen, weil es kommen zu viele Flüchtlinge. Dann sagen alle, ja, wir müssen jetzt endlich mal in Entwicklungszusammenarbeit investieren und viel Geld schicken. Und dann von der anderen Seite, ne, in der nächsten Tür wird halt eine Agrarpolitik entschieden, die genau das wieder zugrunde richtet. Und ich finde das einfach nur völlig absurd. Aber trotzdem habe ich natürlich viele Argumente gehört. Das sind nur nicht meine eigenen, ja, nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Es ist ja auch wichtig zu wissen, was sagt die andere Seite. Und das ist, finde ich, aber ganz klar eine Interessensgeschichte. Ne? Es gibt halt in Europa, in den verschiedenen Mitgliedstaaten, haben wir keine besonders nachhaltige Agrarpolitik. Und die ist aber in den letzten Jahren nicht viel nachhaltiger geworden. Ne? Dadurch, dass jetzt auch Milch noch mehr produziert wird, kommen wir wieder auf das Problem hinaus, wie sollen die Bauern und Bäuerinnen davon leben? Wie soll es eine nachhaltige Landwirtschaft geben, die Leute ernährt, die Ernährungssouveränität gewährleistet und ja, am besten auch noch regional und bio und so weiter und so fort. Wie soll das laufen mit der gegenwärtigen Milchkrise, mit der gegenwärtigen Landwirtschaftskrise? Und die einfachste Möglichkeit, die Leute immer sehen, ist, ja gut, zu viel Milch, ja, entweder trinken alle mehr oder essen mehr Joghurt oder sowas. Das klappt aber nicht, die Leute essen es halt nicht so viel und trinken nicht so viel Milch. Also was machen wir damit? Weg damit. Wir exportieren es und machen auch noch Geld draus. Genauso mit den Hähnchenteilen. Wenn der Europäer halt nur bestimmte Hähnchenteile isst, dann ist ja noch so viel Huhn übrig. Was macht man mit dem Rest Huhn? Es wird halt irgendwo anders hin verschippt und darf für Gewinn noch verkauft. Genauso mit vielen, vielen anderen Agrarprodukten, die hier liegen bleiben, übrig bleiben, aber halt auch noch quersubventioniert werden, zum Beispiel indem Abwasser oder indem die Betriebe kein Abwasser bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und das führt dann dazu, dass wir zum Beispiel versuchen, ja, Milchpulver, ganz wichtiges Beispiel, nach Indien zu verkaufen, wo ein ganz wichtiges Einkommen von Familien, die eine Kuh oder die zwei Kühe sind, die Milch geben. Wir haben auch andere Seen übrigens, wir haben nicht nur Milchseen, wir haben auch Schnapsseen. Wein und Spirituosen ist ein ganz wichtiges Exportprodukt der Europäischen Union. Auch das verkaufen wir gerne, zum Beispiel nach Indien. Da wollen die Leute aber nicht so viel Wein und Spirituosen trinken, wie sie sollten, aus unserer Sicht. Also das sind halt, das ist halt wirklich, man hat zu viel, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Wir verkaufen es anderswohin. Und ich glaube, das Wichtige wäre, dass wir eine gute Landwirtschaftspolitik machen innerhalb der Europäischen Union, die nachhaltig ist, die ein gutes Auskommen für die Bäuerinnen und Bauern ermöglicht, aber die genauso dafür sorgt, dass anderswo auch die Bäuerinnen und Bauern ein gutes Auskommen haben. Und nicht, dass wir sagen, ja, wir haben bei uns ein Problem, also schicken wir das Problem anderswo hin.
Aber vielleicht auch nochmal meine Frage, was hören Sie für Argumente, warum das so gut und richtig ist und warum man sich für sowas entscheidet? Einfach aus Handelsgründen, aus Profitgründen, aus wirtschaftlichen Gründen, um es nett auszudrücken.
Ja, es ist, wir müssen das loswerden. Also was machen wir? Wir schicken es in die Handelsabkommen. Also darum geht es. Die Kommission bzw. die Mitgliedstaaten, die definieren, was sind ihre sogenannten offensiven Interessen. Also letztendlich, was wollen sie loswerden? Und dazu gehört immer Milchpulver und immer Wein und Spirituosen. Dann auch so ein paar andere Teile. Aber das sind halt so gerade aus der landwirtschaftlichen Sicht die wichtigen. Auch verarbeitete Lebensmittel, Pasta exportieren wir viel. Und da geht es halt wirklich nur darum, wir haben zu viel, was machen wir da und wo kriegen wir noch Geld raus? Also noch nicht mal von wegen, wir haben hier tolles Produkt, das hätten wir gerne in die Welt exportiert. Was habt ihr hier lokal?
Was weiß ich?
Wein. Parmesan, also wir haben ein ganz tolles Qualitätsprodukt, das wollen wir gerne in der Welt verkaufen und sagen, hey, wir stellen hier was Tolles her. Darum geht es gar nicht. Also zum Beispiel bei Maschinen und so kann man sich das ja durchaus vorstellen, aber bei den Lebensmitteln, beim Lebensmittelhandel geht es wirklich darum, was haben wir und was werden wir denn los?
Ja, ein anderer Bereich außer der Agrarpolitik ist sicherlich auch die Entwicklungspolitik an sich, Entwicklungshilfe. Heute weiß man, oder es wurde eigentlich immer gesagt, Entwicklungspolitik soll Hilfe zur Selbsthilfe sein, aber viele der Programme zerstören ja auch eher, als dass sie da irgendwas gut machen. Es wird Geld reingesteckt oder, was Sie eben auch gesagt haben, wir kommen und sagen euch, wie es geht. Also ich kenne das auch noch aus der Zeit nach dem Mauerfall, als dann die Westdeutschen nach Ostdeutschland gingen und meinten, sie können bessere Verwaltung, sie können selbst bessere Volkshochschule, das gab es auch. Haben Sie da den Eindruck, dass auch in der Entwicklungspolitik oder was ist Ihre Einschätzung der europäischen Entwicklungspolitik im Hinblick auf Fluchtursachen?
Sie fragen nach europäischer Entwicklungspolitik. Ich glaube, wenn wir die Ebenen unterscheiden, es gibt eine Staffelung von Zuständigkeiten in Europa. Wenn wir die Ebenen unterscheiden, zum Beispiel europäische Zuständigkeit, EU-Institutionen und Mitgliedstaaten, kann man eindeutig sagen, bei der Europäischen Union oder bei den europäischen Institutionen, da kann Frau Keller vielleicht das besser analysieren als ich, aber mein Eindruck als Außenstehende ist, die Entwicklungspolitik wurde komplett von der Handelspolitik überholt. Es gibt einen Shift auf europäischer Ebene hin sozusagen zu dieser Zentralisierung des Handels als auch Instrument der Entwicklung. Wenn wir mit Kollegen und Kolleginnen der Generaldirektion für Handel der Europäischen Union diskutieren, verstehen sie gar nicht, warum wir gegen die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen sind. Weil was sie so gestalten, das ist ein Entwicklungsinstrument. Also, sie haben dieses Mittel entdeckt, Handelsgestaltung, Handelsliberalisierung als Mittel der Entwicklung. Jetzt bei den Mitgliedstaaten, um das nicht zu lange zu machen, ich argumentiere immer so mit ganz konkreten Erfahrungen, wenn Sie jetzt Herrn Müller nehmen, im BMZ, Gerhard Müller, er hat Sätze wie Afrika braucht keinen freien Handel, Afrika braucht keinen fairen Handel. Ich glaube, an vielen Orten nennt man sowas Populismus, weil er selbst weiß, dass das, was er so sagt, von vielen geteilt wird in der Zivilgesellschaft, aber dass das keine Auswirkung auf die Realität hat. Nicht mal in seinem eigenen Ministerium. Das heißt, im BMZ diejenigen, die zuständig sind für Handelsverträge, zum Beispiel die E-Pass werden die Federführung für die E-Pass sind beim BMZ, diejenigen, die dafür zuständig sind, sie würden ihm diesen Satz nicht abkaufen. Aber es gibt Menschen, die im BMZ dafür sind, aber diese Möglichkeit, diese beiden Denkrichtungen zusammenzubringen, sind nicht gegeben. Und wenn man rausgeht vom BMZ und das Gewicht des BMZ auf die Gesamtbundesregierung bezieht, dann kommen Ministerien wie Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und so weiter und so fort, dann ist Ende der Geschichte. Von daher sehe ich nicht, dass wir im Blick auf Entwicklungspolitik irgendwie Schritte gemacht hätten, die so bedeutend wären, dass das neue Zeitalter angeleitet wäre. Mir war der Nibel aus Heidelberg viel lieber, weil er sagte, wie das läuft.
Frau Keller, Sie können zu diesem Thema sicher auch was sagen.
Ja, und ich will da mal auch, vielleicht ist nicht so populär, aber doch zumindest eine kleine Lanze für die Europäische Kommission in Fragen der Entwicklungszusammenarbeit brechen. Ich war lange im Entwicklungsausschuss im Europäischen Parlament, bin jetzt auch schon seit längerem im Handelsausschuss des Europäischen Parlaments und kenne also beide Seiten. Es gibt ja die Generaldirektion Handel, das kann ich mir sehr gut vorstellen, was Sie da für Gespräche hatten. Es gibt aber auch die Generaldirektion Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist eine ganz andere Welt. Das kennen wir auch mit BMZ versus Wirtschaftsministerium und so, das ist nichts Neues. Aber ernsthaft, die europäische Ebene ist die versucht, diesen Entwicklungsgedanken und SDGs und so weiter und so fort noch reinzubekommen in die Entwicklungszusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten alleine, die gucken noch nicht mal auf allgemeine Wirtschaftsinteressen, wie werden wir die besten, tollsten irgendwas, sondern wie werden meine Unternehmen die besten, tollsten, reichsten. Darum geht es bei den Mitgliedstaaten. Die wollen, wenn die Geld geben, ihren eigenen Unternehmen zum Beispiel Aufträge vergeben. Denen geht es darum, wo habe ich meine historischen Beziehungen, ne? Kolonialgeschichte und so weiter und so fort. Und die Europäische Kommission ist da wirklich noch diejenige, die noch am meisten oder am einzigsten auf diese Entwicklungsperspektive, den an sich Gedanken schaut und auch schaut, dass es nicht so geht, dass alle hier ihre historischen Lieblinge bedienen und sonst nichts. Wirklich, so läuft das. Aber wie überall, das BMZ ist nicht das stärkste Ministerium in der Bundesregierung und so ist es auch auf der europäischen Ebene, dass sich andere leider öfter durchsetzen. Das sehen wir auch im Europäischen Parlament, das ist wunderbar, im Entwicklungsausschuss. Ne, alle sind sich einig, haben beste Diskussionen gehabt immer, aber die eigentlichen Entscheidungen, also über die wirklich harten Sachen, die halt Entwicklungsländer, wenn wir so nennen wollen, betreffen, die werden halt anderswo gemacht, im Handelsausschuss, Agrarausschuss und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir diese europäische Koordinierung haben, schon alleine deswegen, weil die Mitgliedstaaten sich untereinander überhaupt nicht koordinieren und dann sitzen die alle zu zehnt in einem Land und niemand im anderen Land und machen ein Riesenchaos. Also es ist wirklich wichtig und gut, dass wir die europäische Ebene haben, die da drauf guckt, sowohl vom Europäischen Parlament als auch von der Europäischen Kommission, also zumindest von der Generaldirektion Entwicklungszusammenarbeit. Aber ich glaube, was wir eigentlich gerade noch sehen, was glaube ich auch gut zum Thema passt, ist, dass eigentlich dieses Handelsparadigma wegfällt so ein bisschen. Also ja, Entwicklungszusammenarbeit sollte lange dem dienen, wo kriegen wir den besten Handelspartner her oder das meiste raus. Aber das hat sich gedreht. Mittlerweile geht es darum, wie können wir Entwicklungszusammenarbeit nutzen, um möglichst viele Migrantinnen und Migranten draußen zu halten? Und da stehen wieder die Mitgliedstaaten auf der Tür. Ne? Frau Merkel hat gerade den Herrn Premierminister aus Tunesien getroffen. Da ging es auch um solche Aufnahmelager in Tunesien. Es gibt Gespräche mit Libyen, es gibt Gespräche mit Nigeria, mit Mali, mit allen möglichen Ländern, wo irgendwie Flüchtlinge durchgehen, gibt es Gespräche, Abkommen, sollen Gelder fließen, es soll Präferenzen geben, durchaus auch bei Hannes, es wurde zumindest mal angedeutet, dann wieder von sich gewiesen, vielleicht wollen sie doch mit allen Handel machen, damit möglichst wenig Flüchtlinge kommen. Und darum geht es gerade, das ist grad, wird gerade das neue Leitbild aller Politik, die was mit außen zu tun hat, wie bleiben die Flüchtlinge weg. Und ich finde das extremst beunruhigend, weil dann sind die Menschenrechte erst recht weg aus dem Fenster, dann machen wir Deals mit der Regierung von Eritrea, die selbst der Grund für Flucht von Menschen ist, und wir tun alles, damit Menschen wegbleiben, was aber nicht dafür sorgt, dass es den Leuten besser geht. Und auch wenn wir uns angucken, dass wir immer noch als Europäische Union ja einer der reichsten Kontinente sind mit allen Problemen, die es gibt, mit 500 Millionen Einwohnern und Einwohnern, ich finde es ein bisschen lächerlich, dass wir dann nach Libyen gehen und sagen, sorry, aber liebe Libyer, wir kriegen es einfach nicht hin, könnt ihr mal. Also das finde ich schon sehr, sehr dramatisch, diese Entwicklung, und wirklich katastrophal.
Ja, das war jetzt ein Thema, was ich auch noch ansprechen wollte, diese Abschottungspolitik. Ist ja gut, dass Sie es schon von sich aus gemacht haben. Das gibt natürlich nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auch da rein. Es geht nicht mehr nur um unseren eigenen Profit, sondern es geht jetzt auch um unseren Schutz. Und man kann fast sagen, dann auch, jetzt kann ich auch mal Trump zitieren, Euro first und bloß keine anderen, mit denen wir irgendwas teilen müssen. Ich frage jetzt trotzdem mal, unabhängig von allen politischen Bedingungen, die aktuell herrschen und die auch solche Politik, Handelspolitik, Wirtschaftspolitik, Abschottungspolitik, Entwicklungspolitik bestimmen. Wie könnte denn ein gerechter Handelsvertrag beispielsweise aussehen, dass aber auch Europäer nicht das Gefühl hat, das ist jetzt zu unseren Lasten? Man kann darüber diskutieren, ob das nicht einfach mal notwendig wäre, auch sowas zu denken, aber da wird man nie Mehrheiten für finden, dass es nicht zu unseren Lasten geht und trotzdem aber auch nicht zu Lasten unserer Handelspartner in den entsprechenden Staaten.
Das Wichtigste ist zu analysieren, woher wir kommen. Wir kommen von der Welthandelsorganisation, die drei Prinzipien definiert hat, Nichtdiskriminierung, Weißbegünstigung, dritte fällt mir gerade nicht ein. Aber bei all diesen Prinzipien ist es so, dass wenn zwei Handelspartner unter diesem Leitprinzipien, zwei gleichwertige Partner unter diesen Leitprinzipien Beziehungen aufbauen, dass es möglich ist, dass am Ende rauskommt, dass beide davon profitieren. Aber wenn es um Beziehungen geht zwischen einem übermächtigen Raum und schwächeren, viel schwächeren Räumen, und das ist der Fall in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den afrikanischen Ländern, dann hat die Geschichte gezeigt, es führt zu einer Verschlechterung der Situation bei einem schwächeren Partner bis hin zur Vernichtung der Lebensgrundlagen. Ich glaube, wenn wir diese Lektion aus der Geschichte berücksichtigen, die viele auch berücksichtigt haben und was dazu geführt hat, dass alle Länder, die Schritte gemacht haben Richtung Stabilisierung der Strukturen, einschließlich europäische Länder, die USA, Südkorea, sie haben alle bestimmte Sektoren ihrer Wirtschaft für einen bestimmten Zeitraum geschützt, erst als sie festgestellt haben, sie haben eine gewisse Konkurrenzfähigkeit erreicht, haben sie dann geöffnet. Dann können wir sagen, es ist möglich, Handelsbeziehungen so aufzubauen, dass eine Asymmetrie gestaltet wird, die es tatsächlich ermöglicht, dass die Schwächeren nur progressiv öffnen und dass sie auch selbst bestimmen, inwiefern sie integriert sein sollen in diesen ominösen Weltmarkt, wie der, was der auch immer bedeutet. Das ist möglich. Man muss das nur wollen. Ich glaube, die Grundlagen, die wir haben, selbst auf WTO-Ebene, sie ermöglichen auch sowas, weil selbst das Argument, was die Europäische Union immer erwähnt, um diese aggressive Öffnung zu zwingen, die Verletzung der Nicht-Diskriminierung, das stimmt nicht wirklich, weil Artikel 24 der WTO schon auch Diskriminierung erlaubt, wenn sie auf objektiven Kriterien beruht. Da, was wir haben, sozusagen, ist halt mit Machtpositionen und Interessen, mit blinden Interessen zu tun. Wenn man das will, kann man eine Handelsarchitektur aufbauen, die allen ermöglichen, sich zu entfalten.
Ich stelle jetzt mal eine etwas ketzerische Frage, bevor ich dann ins Publikum gebe und vielleicht kriege ich Streit mit Ihnen. Wäre es jetzt eine Lösung, wenn der europäische Wirtschaftsraum oder die Europäische Union einfach viel schwächer wird, mehr Staaten aussteigen und jeder Einzelne verhandeln muss? Wäre das eine gute Lösung vielleicht für die afrikanischen Staaten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre für die EU auf jeden Fall keine gute Idee. Aber auch für Partnerländer nicht wirklich. Also wenn wir jetzt alleine uns Brexit angucken, mit was für einer neuen Handelsstrategie die britische Regierung daran geht, die sagt, noch mehr liberalisieren, noch mehr alles öffnen, weil die haben Torschlusspanik und die haben keine innere Opposition dazu und die haben nicht dann mehr, also nicht mehr im selben Ausmaß, den Handel innerhalb der Europäischen Union. Also wir haben ja schon auch innerhalb der Europäischen Union eine starke Deindustrialisierung. Wir haben viele Jobs ja auch tatsächlich durch den Handel innerhalb des Binnenmarkts. Und wenn der Binnenmarkt wegfallen würde für diese Länder, dann wären die in einer ganz verrückten Situation. Da würden halt Handel auf Teufel komm raus machen wollen, oder zumindest viele davon, nicht alle. Und das würde zu einer krassen Liberalisierungs- und auch Spirale führen und führen auch und auch dazu, dass zum Beispiel Steuersenkungen ohne Ende vermutlich drin wären und so weiter. Also ich glaube aber wirklich nicht, also abgesehen von dafür, dass es der absolute Horror wäre, glaube ich, wäre es aus handelspolitischer, entwicklungspolitischer Perspektive keine gute Idee.
Also es war auch nicht so eine ganz ernst gemeinte Frage von mir, aber es klang so, Europa ist der starke, starke, starke Partner und es gibt dann viele kleine, schwächere Partner und das ist das Ungleichgewicht, was ist, ne?